Ja, einen wunderschönen guten Morgen dennoch euch allen, auch wenn, naja, wir haben gerade gehört und wir sind ja da auch im Thema und mit all den Informationen, aber das soll heute Morgen hier nicht dominant sein, sondern wir sind zusammengekommen, um das Wort Gottes zu uns reden zu lassen. Und es ist immer eine Herausforderung in der Vorbereitung. Das weiß jeder, der am Worte dient, ob das in der Einleitung ist oder überhaupt, was man dann hier vorne vorbringt vom Wort Gottes, dass wir am Wort Gottes bleiben. Das hat mehr und mehr Gewichtung. Ich darf noch einmal stille werden. Herr Jesus, wir sind unter deinem Namen zusammengekommen und wollen, Herr Jesus, und da bitte ich dich, durch deinen Heiligen Geist geführt und geleitet werden. Hilf mir dabei. Amen. Ich habe zunächst einmal ein Wort, das ist sowas von bekannt und als Einleitung sozusagen, und zwar aus der Apostelgeschichte nach der Ausgießung des Heiligen Geistes. Da war Petrus ja voll Kraft und Macht, inspiriert durch den Heiligen Geist und hat da eine riesengroße Versammlung der Israeliten, der Juden und so weiter. Und dann predigt er ihnen. Ich lese hier aus dem zweiten Kapitel beginnend. Es sind für euch auch bekannte Worte, das ist der Einstieg. So wisse nun das ganze Haus Israel gewiss, dass Gott diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt, zum Herrn und Christus gemacht hat. Den ihr gekreuzigt habt. Ihr durch euer, dadurch, dass ihr ihn Pilatus überantwortet habt und geschrien habt, kreuzige ihn. Aber ich habe doch nur was gesagt. Ich habe doch gar nicht zugeschlagen. Ich habe doch gar keinen Nagel in ihn hineingeschlagen. Doch ihr wart es. Ihr wart die, darf ich einmal sagen, Brandstifter. Als sie aber das hörten, ging es ihnen durchs Herz und sie sprachen zu Petrus und den anderen Aposteln: Ihr Männer, liebe Brüder, was sollen wir tun? Plötzlich sind das liebe Brüder. Also wir werden noch einiges heute über Brüder hören. Aber hier einmal innegehalten. Und dann kommt etwas ganz Elementares. Das Elementare, das einfach dann der Weg ist zu Christus hin, zum inneren Frieden. Wir haben gerade noch gehört, es geht nicht nur ausschließlich um den äußeren Frieden. Gott möge uns diesen Frieden erhalten. Er hat alles in seiner Hand. Wir wissen nicht, was der morgige Tag diesbezüglich bringt oder die nächsten Wochen. Aber was ganz elementar ist für dein urpersönliches Leben, ist, habe ich diese Buße getan? Tut Buße. Ja, über was denn? Ja, genau darüber, was wir eben geschrieben haben, gelesen haben und dem ganz Urpersönlichen. Da kommen wir nämlich noch drauf. Tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. So werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. Denn euch und euren Kindern gilt diese Verheißung und allen, die fern sind, so viele der Herr, unser Gott, herzurufen wird. Also, wir können hieraus erlesen, Gott ruft herzu. Und ein ganz interessantes Wort parallel hierzu verlese ich aus Jeremia. Hochinteressantes Buch der Jeremia, lest es. Es passt in diese Zeit hinein, da darf ich sagen, wie die Faust aufs Auge. Es ist wirklich kolossal, kolossal. Aber hier aus dem 31. Kapitel verlese ich, da geht es um die großen Sünden von Ephraim, von Israel, von diesem ganzen Volk dort. Und da heißt es, ich habe wohl gehört, wie Ephraim klagt. Du hast mich hart erzogen und ich ließ mich erziehen, wie ein junger Stier, der noch nicht gelernt hat zu ziehen. Und jetzt kommen ganz, ganz wichtige Worte. Bekehre du mich. Bekehre du mich. Das ist doch dasselbe, wie hier, wie Gott herzurufen wird. So viele er denen das Herz aufgetan hat. Bekehre du mich. Das ist die Grundvoraussetzung, dass er mir, dir und mir oder wem auch immer es offenbart. Bekehre du mich. Ja, zu was? So will ich mich bekehren, denn du, Herr, bist mein Gott. Das ist die Grundvoraussetzung, das Reden Gottes zu jedem Einzelnen. Bekehre du mich. Ich hoffe, dass jeder von uns darin schon erfasst ist. Und wenn nicht, ist es ganz wichtig, dass wir sagen, Herr, bekehre du mich. Erst dann kann ich überhaupt mich bekehren. Denn dann kommt diese, wir sagen so, Erkenntnis der Sünden. Also gestern haben wir noch darüber gesprochen. Sünde heute, ja, was ist Sünde? Wieder 3 Stück Kuchen zu viel gegessen, habe ich mir den Magen verdorben. Nein, das ist damit nicht gemeint, sondern dieses Vergehen gegen Gott und gleichzeitig in ewiger Verdammnis jetzt schon sein, wenn der Mensch, der Einzelne, sich nicht bekehrt. Aber die Einführung, das Grundsätzliche, das gibt Gott. Denn du, Herr, bist mein Gott. Und dann ist alles gut, alles warm und weich gewaschen, so wie das heute ist. Ach, Gott hat euch alle lieb. Und das haben wir für einen lieben Heiland. Und nein, so einfach nicht. Denn dann kommt etwas. Nachdem ich bekehrt war, tat ich Buße. Und als ich zur Einsicht kam, schlug ich an meine Brust. Man schlägt da viel lieber an die Brust des anderen, nicht? Als an die eigene. Der hat und die hat und deswegen habe ich und außerdem, ich kann überhaupt nichts dazu. Sondern dann schlug ich an meine Brust. Und das ist diese Erkenntnis, wenn Gott mit seinem Licht in uns hineinleuchtet. Mensch, dann kam ich zur Einsicht. Schlug ich an meine Brust, ich bin zu Schanden geworden. Und siehe, und stehe schamrot da. Denn ich muss büßen die Schande meiner Jugend. Hier haben wir eine komplette Bekehrungsgeschichte. Dann steht der Mensch vor Gott. Mein Gott, dann ist dies und jenes gewesen. Vergib mir, hilf mir, heile mich, heile meine Seele, rette mich. Das ist die Umkehr, die vorangehen muss, damit der Herr Jesus mit seinem Geist und Leben in den Menschen hineinkommt überhaupt. Das alles andere ist oberflächlich und dann erlebt man ja sehr häufig, dann waren da so Bekehrungen und nach wenigen Wochen ist da nichts mehr. Kommen nicht mehr oder ach, wie auch immer. Oder es bleibt nur ganz, ganz wenig zurück. Also das ist dieses Elementare. Tu du etwas, du musst etwas tun, dann kann ich mich bekehren, dann will ich es. Und da war auch noch das Wort des Willens. Und dann will ich mich bekehren, wenn du mich bekehrst. Da ist dieses Zusammenspiel fantastisch. Zu Jesus Christus hin. Das ist der Einzige. Und ich musste so drüber nachdenken und habe, ich sag mal, die alten, in Anführungsstrichen, Josef-Geschichte mir so vergegenwärtigt, noch einmal gelesen. Ach, wisst ihr, Geschwister, das darf ich mal ganz kurz einfügen. Früher zu meiner Zeit, Jahrzehnte her, da war der Religionsunterricht Bibelunterricht. Das auf dem Stundenplan stand, Religionsunterricht war das biblischer Unterricht. Ich kann mich noch erinnern, da hatten wir dann so Oktavhefte und ich sehe es heute noch im Geiste, wie ich da diese Ähren gemalt habe. Naja, wie die Kühe aussah, weiß. Also das war ein, als alles andere könnte man daraus erkennen. Aber das war Gottes Wort noch. In meinem Konfirmandenunterricht, der Pastor, wenn der uns gelehrt hat, aus dem Wort, aus dem heraus, ich war etliche Male sehr bewegt. Heute, wir wissen, wie es ist. Aber dennoch wollen wir festhalten am Wort des Lebens. Und hier, die kennen die Josef-Geschichte, das ganze Dilemma. Als der Josef mit seinem schönen Gewand, mit seinem Kleid, mit seinem bunten Rock und noch diese Träume, den Hass, den Neid. Der Neid ist eine Wurzel allen Übels. Übrigens können wir es hier herauslesen aus dem Wort. Die Pharisäer und so weiter, wie auch Nikodemus sagt, wir wissen, dass du bist von Gott gesandt. Aber da war dieser Neid. Der Neid, diese Wurzel allen Übels, die Christus, warum sie auch Christus, Jesus, überantwortet haben, aus Neid. Und das war hier bei den Brüdern genau dasselbe. Sie hassten ihn und neideten ihn. Und die ganze Geschichte kennen wir. Und ich habe mir den Gedanken gemacht, mein Gott, dann waren nachher diese 10 waren es zumindest, ich weiß nicht, ob Benjamin dabei war, ist jetzt auch gar nicht das unbedingt entscheidend, könnte ich jetzt nicht. Aber dann haben sie gemeinschaftlich diese fette, schreckliche Lüge ihrem Vater gebracht. Und da waren sie eins. Da hat nicht einer, ich darf es mal sagen, geschwächelt, oh, mir schickt dann doch das Gewissen, du Papa oder Vater, ich kann mit diesem, mit dieser Lüge, mit dieser furchtbaren Lüge nicht mehr leben. Oh doch, konnten sie alle. Durch die Bank und sahen noch das Leid ihres Vaters gnadenlos. Das ist gnadenlos. Über all die Jahre, Jahrzehnte, kann man, so wie viele Jahre das auch immer waren. Ist das nicht fast doch wirklich unglaublich? Aber dann kennen wir ja diese Geschichte nicht, mit dass alles sehr, sehr rar wurde und Hungersnot und so weiter. Und dann als diese Brüder, auch dieses Wort finde ich unglaublich, es war über die ganze Sache Gras gewachsen. Habe ich mal eine wunderbare Rede gehört. Ja, und wenn wir meinen, da ist jetzt über diese Sache ist jetzt Gras gewachsen, da kommt irgendein Esel daher und frisst das Gras weg. Und sie wurden dort ja dann, als sie dann zu Josef kamen, ich will das mal ein wenig abkürzen, dann stellten sich da vor, nein, wir sind keine Kundschafter. Wir sind, wie so steht es hier geschrieben, es ist ja fast, ja, wenn es nicht so ernst wäre, fast lächerlich. Im 42. Kapitel 1. Mose, sie antworteten ihm, als sie eben dann da waren, um dann eben Getreide und so weiter zu holen, nein, mein Herr, deine Knechte sind gekommen, Getreide zu kaufen. Wir sind alle eines Mannes Sohn. Wir sind redlich, redliche Leute. Redlich, wir sind redlich und deine Knechte und nie Kundschafter gewesen. Er sprach zu ihnen, nein, sondern ihr seid gekommen, zu sehen, wo das Land offen ist und so weiter. Sie antworteten, wir, deine Knechte, sind 12 Brüder, eines Mannes Söhne im Lande Kanaan. Und der Jüngste ist noch bei, noch bei unserem Vater, aber der eine ist nicht mehr vorhanden. Was für eine elegante Ausrede. Der ist nicht mehr vorhanden. Ja, man hat für vieles dann so elegante Worte. Der ist nicht mehr vorhanden. Mein Gott, also hier leben Sie Ihr Leben lang bis dahin von dieser Missetat ausgehend. Mit dieser Lebenslüge, mit dieser Lebenslast. Aber merken wir es gar nicht. Wir sind redliche Leute. Ja, jetzt hör aber mal zu, ich bin doch redlich. Und dann ging es aber dann doch so ein bisschen mit Druck und so weiter, mit all den Geschichten, ich will es jetzt ein wenig abkürzen. Und dann, als sie dann wieder nach Hause geschickt wurden und sollten den jungen Bruder holen, so ganz starke Worte hier doch. Und dann auf diesem Wege zurück, nachdem sie dann ihr Getreide bekommen haben und. Sie sprachen aber untereinander, da war wieder etwas. Dass ihnen das geschieht, sagen sie, das haben wir an unserem Bruder verschuldet. Ist das nicht? Da war alles dann doch wieder da. Jetzt hatten wir das doch alles, lief doch alles doch super, alles gut, keiner hat was gemerkt. Vater, ja gut, das ist, ja, haben gar nicht dran gedacht mehr. Ja, alter Mann, naja. Das haben wir an unserem Bruder verschuldet. Plötzlich ist das wieder da. Es ist alles Realität. Es geht nichts verloren. Es geht nichts verloren. Und da wächst auch kein Gras darüber. Das haben wir an unserem Bruder verschuldet. Der ja noch soeben ist eben nicht mehr. Das haben wir an unserem Bruder verschuldet. Denn wir sahen die Angst seiner Seele. Sie sahen die Angst seiner Seele. Was mag das für ein Gesichtsausdruck gewesen sein, für ein schrecklicher, von dem Josef, als er dort in dieser Grube da war, wo kein Wasser war, und dann verkauft wurde und er flehte sie an, Brüder, tut das nicht. Die Angst in seiner Seele, die sahen sie. Und wie viel sehen wir auch Angst in den Seelen der Menschen, denen wir begegnen. Aber hier, alles wieder da, die ganze Schuld ist wieder da. Die kann ich auch nicht ausgleichen. Ja, jetzt habe ich hier Böses getan, dann tue ich jetzt Gutes und dann ist dieser Ausgleich da. Nichts da. Das geht nicht, nicht bei Gott. Da wird für Schuld bezahlt. Und jeder, und das müssen wir wissen, das ist eben so, der seine Schuld nicht hat bezahlen lassen am Kreuz von Golgatha, der hat sie bis in die Ewigkeit hinein. Hier deshalb so wichtig, so elementar, Bekehrung, Buße, komm zum Kreuz mit deinen Lasten, armer Sünder, du, so heißt es in einem uralten Lied, da 50 Jahre, wo wir es gesungen haben in der Gemeinde seiner Zeit. Komm zum Leid, komm zum Kreuz mit deinen Lasten. Als er uns anflehte und wir wollten ihn nicht erhören, darum kommt nun diese Trübsal über uns. Da war aber jetzt eine Erkenntnis, das hat man die ganzen Jahre und Jahrzehnte vorher nicht erlebt. Jetzt kommt da etwas. Da war was. Das war Unrecht. Und deswegen kommt das jetzt. Kausalität, Ursachen und Wirkung. Ja, Ruben antwortete ihnen und sprach, sagte ich es euch nicht, als ich sprach, versündigt euch nicht an dem Knaben. Oh, da taucht aber was auf jetzt. Sünde, da ist plötzlich die Sünde da. Jawohl, es war riesengroße Sünde. Und wie ist es in unserem Leben? Ist diese Sünden, die wir, jeder Einzelne begeht oder begangen hat, ist die vergeben am Kreuz von Golgatha? Ist sie bekannt, erledigt, dass unser Schuldbrief, dein Schuldbrief und mein Schuldbrief am Kreuze hängen, wie es in Kolosser geschrieben steht? Nein, wir sind redliche Leute. Und das ist die ganz, ganz große Gefahr. Und als diese ganze Geschichte ging ja weiter, immer wieder weiter. Und ich habe mich gefragt, sie mussten ja irgendwann, ich sag mal, Farbe bekennen ihrem Vater gegenüber. Ihr habt doch gesagt und habt mir noch hier, die Ziege musste sterben, damit diese Sünde überhaupt, damit überhaupt das Argument da sein konnte. Hier, ein wildes Tier hat Josef gerissen. Sie mussten bekennen bei ihrem Vater. Josef lebt. Wer hat das wohl von den Brüdern dann, ja, haben sie nicht abgezählt hier, die Nummer sowieso, oder wer den kürzesten Dinges zieht, der muss das dem Vater sagen. Oder alle zusammen, du Vater, wir müssen dir etwas sagen. Können wir uns die Situation vorstellen, wie schwer denen das gefallen ist, diese schwere, schlimme Sünde zu bekennen? Ist es bei dem einen oder anderen von uns vielleicht auch so, dass, Herr Jesus, das mag ich dir gar nicht sagen. Schwamm drüber, oder? Nein, da mussten sie dahin zurück, wo sie diese schwere Sünde begangen haben. Dahin mussten sie zurück. Und nun kam wieder, so steht es da auch geschrieben, das Leben dann in den Vater Jakob wieder zurück. Und all das, was dann noch so da geschieht, redet er zu. Ja, und als Josef sich dann zu erkennen gab, welch eine Begegnung war das. Und was hochinteressant ist, liebe Geschwister, Josef, man sagt ja auch vielfach, hat so das Bild so von Jesus, sage ich mal, Vorläufer oder Abbild, wie er dann seinen Brüdern vergibt. Auch wir müssen manches Mal gegeneinander vergeben. Oder ist das nicht so? Sind wir alle immer eins und ja, juhu, sondern da ist auch mal das eine oder andere, und wo man sagt, so, wir müssen uns wieder vergeben, bei Null wieder beginnen. Das kann mal erforderlich sein. Und dann kommt etwas, nämlich dann kann der Segen Gottes wieder fließen. Dann kann es wieder neu werden. Siehe, ich mache alles neu. Oder ein Neues ist geworden. Ein Neues ist dann geworden, wenn wir am Worte Gottes bleiben. Ach, und dann war Josef ja nun derjenige, er war der Lebensretter. Und dann sah und dachte all diesen anderen Geschichten hin, her, vor und zurück. Und die hat natürlich dann auch bang, nicht? Nein, schlussendlich doch noch, ne? Kann er sich nicht doch noch, wie auch immer. Und dann finde ich diese Worte so großartig, so großartig, so großherzig. Wie es im 45. Kapitel dann heißt: Und nun bekümmert euch nicht und denkt nicht, dass ich darum zürne, dass ihr mich hierher verkauft habt. Denn um eures Lebens willen hat euch Gott vor, hat mich Gott vor euch hergesandt. In diesem Ganzen, was der Josef erleben musste, er sagt es ja auch, du hast mich wachsen lassen im Lande meines Elends. Bei all dem Glorreichen nachher und was Gott durch ihn bewirkt hat, und dennoch war es ein ganz, ganz harter Weg für Josef. Und dennoch, bekümmert euch nicht, es war Gott, der mich vorhergesandt hat. Es sprengt mitunter unser Vorstellungsvermögen. Und noch einmal sagt er dann der zweite Vers weiter, aber Gott hat mich vor euch hergesandt, dass er euch übrig lasse auf Erden und euer Leben erhalte. Und jetzt kommt ein Wort, noch ein kleiner Satz, zu einer großen Errettung. Dass ihr jetzt und das ganze Gesinde und alles Vieh, alles große und kleine Vieh auch gleichermaßen gerettet wurde, war der erste Anlass zu einer großen Errettung. Zu einer großen Errettung. Wäre diese Familie gestorben, da war auch Juda dabei. Worin kommt denn nun diese große Errettung? Jesus wäre aus dieser Vorhersehung von Gott, wäre Jesus nicht geboren worden. Er wäre auch nicht gekommen. Die große Errettung liegt hierin schon begründet. Die große Errettung, von der wir leben dürfen, die jeder leben darf, der Jesus Christus in sein Herz aufgenommen hat, nach diesem Vorgang, den wir hier auch gelesen haben aus dem Worte heraus. Jeder darf schon hierin lesen, ja, das stimmt, diese große Errettung, damit bin ich auch erfasst. Hoffentlich bist du das auch, dass du keine Zweifel mehr hast, wer ist nun was, sondern jawohl, du bist Jesus Christus, Gottes Sohn, geboren von der Jungfrau Maria. Und so weiter. Wir kennen das Ganze, den ganzen Heilsplan Gottes, wie es hier geschrieben steht. Und das können wir dann herauslesen, jawohl, zu einer großen Errettung. Ob Josef das überhaupt erkannt hat, welche große Errettung, welche Worte er hier gerade ausspricht, mag dahingestellt sein. Aber es sind die riesengroßen Worte. Und er konnte seinen Brüdern viel, viel Segen der ganzen Familie vermitteln, aufgrund seiner hohen Position, die er dort in Ägypten hatte. Übrigens jetzt mal so ganz nebenbei. Ägypten war interessanterweise mehrfach, mindestens zweifach, die Rettung des Volkes Israel. Also hier schon einmal, die Rettung des Volkes Israel war Ägypten. Schon mal interessant. Wohin floh ist man mit dem Jesuskind geflohen? Nach Ägypten. Schon und hatte dann dort eben, ist dann den Mördern von Bethlehem entgangen. Nach Ägypten geflohen. Und das ist auch interessant, lest das einmal nach, wo Gott einmal sagt, Assur meiner Hände Werk, Ägypten mein Volk und Israel mein Erbe. Es geht immer wieder zusammen. Und ich hatte so, kam mir der Gedanke, ja, Ägypten war, so wie ich es so kenne, jetzt zweimal der Retter Israels und Jesu. Und das vergisst Gott auch nicht. Und außerdem, Ismael ist ja ein Halbbruder von Abraham, ein Halbbruder von den Israeliten. Auch das müssen wir wissen. Aber das ist so hochinteressant. Und als nun Jakob dann gestorben ist, dann kochte es wieder, die Angst kam dann wieder hoch bei den Brüdern. Mensch, wenn jetzt der Alte tot ist, Mensch, ob er dann nicht sagt, na warte mal, das zahle ich euch jetzt aber heim. Jetzt, ich bin der ich bin. Und dann wird er auch schon was erleben. Diese Gedanken kamen ja in ihn, in diese Brüder. Und nun auch wieder die großartigen, dieser großartige Ausspruch und Wort von Josef. Das werde ich euch jetzt hier noch verlesen gerne und dazu auch noch ein vielleicht paar Worte sagen. Josef sprach dann eben zu den Brüdern, als sie ihre Bedenken, ihre Angst auch bekundet hatten: Fürchtet euch nicht, fürchtet euch nicht. Das ist doch auch der Zuruf, den wir uns heute zurufen dürfen. Fürchte dich nicht, du kleine Herde. Nicht das Riesengroße, sondern die kleine Herde, zu der du und ich zählen. Die kleine Herde. Ist das nicht was Wunderbares? Fürchte dich nicht, du kleine Herde. Ich bin der Hirte, euer Hirte. Und ein Hirte setzt sein Leben für seine Schafe ein. Nicht, wir kennen das aus der Geschichte mit David, wenn ich das mal so sagen darf. Ich bin dann den Bären angegangen und habe ihm das Lamm oder Schäfchen entrissen. Großartig. Das ist Mannesmut und Liebe. Nicht nur, es ist ein Schaf. Nein, das ist meins. Das gehört mir. Und so ja auch Jesus, wo wir sein dürfen in diesem Vergleich. Aber hier wieder zurück zum Wort. Siehe, oder stehe ich denn an Gottes Statt? Eine andere Übersetzung sagt auch, ich stehe unter Gott. Und das ist das Entscheidende im Leben eines Menschen. Bin ich derjenige, welche und die letzte Instanz in dem, was ich tue und lasse? Oder stehe ich unter Gott und muss, was das ja auch dann beinhaltet, zu dem gerade stehen, was ich tue oder lasse? Stehe ich denn an Gottes Statt? Wie viele Menschen stehen oder meinen zu stehen an Gottes Statt. Wir erleben es. Im Großen, im Kleinen, im täglichen Leben. Josef nicht. Und jetzt noch etwas, diese Zusammenfassung in ganz kurzen Sätzen. Und das finde ich so fantastisch vielfach im Wort Gottes. Es macht nicht viel bla 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 und blub 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 und erkläre hier und da, sondern kommt auf den Punkt. Wie wachet und betet. Ende. Ja, tu das, wach und bete. Zum Beispiel, ihr gedachtet, es böse mit mir zu machen. Ja, das ist die Wahrheit. Die Brüder gedachten es, böse mit mir zu machen. Und jetzt halte ich mal so ein bisschen inne. Also wenn das ein oder andere da ist, ja und, wenn mit der jemand meint, dann ist es eben so. Von mir aus, halt mal so ein bisschen. Ihr gedachtet es, böse mit mir zu machen. So war es eben. Und auch die Angst meiner Seele, die ganz, vielleicht Todesangst und der Gesichtsausdruck, die Augen, der Blick, das haben die Brüder nicht vergessen. Und er auch nicht. Dachte, Ihr gedacht ist böse, das ist Fakt. Da brauchen wir nicht lange rumzudiskutieren. Aber, und jetzt kommt auch wieder, was wir häufig mal lesen dürfen, aber Gott gedachte es gut zu machen. Aber Gott gedachte es mit mir gut zu machen, das ist doch das Entscheidende. Ist entscheidend, ob man beklatscht wird oder verleumdet, schlussendlich uninteressant. Aber Gott ist mit dir. Gott meint es gut mit mir. Das ist doch das Entscheidende. Du bist mein Gott und du hast es gut mit mir gemacht. Kannst du das sagen aus voller Überzeugung? Ja, aber du, wenn du in einer schwierigen Situation bist, aber du, Gott, machst es gut mit mir. Oder du hast es so gut gemacht in dieser und jener Situation. Das ist doch das Entscheidende. Ist Gott für dich? Wer mag widerlich sein? Das alles Entscheidende. Gott, ich sag mal, muss für dich sein. Und das kann er und ist er. Er ist dann sogar Vater durch Jesus Christus. Das ist die zentrale Majestät, der Sohn Gottes. Und dann konnte er das sagen. Ja, ihr wolltet es böse mit mir machen, habt ihr ja auch, ne? Aber Gott hat es gut mit mir gemacht. Und dazu kann man dann nur sagen, Amen. Und das wünsche ich jedem von euch, wie auch von mir, und ich darf es bezeugen, jawohl, du hast es gut gemacht. Brüder nicht immer, nein, das ist wohl wahr, bei Schwestern. Aber Gott macht es gut. Und das wünsche ich einem jeden von euch auch, sagen kannst, ja, aber Gott hat es gut mit mir gemacht. Er hat es gut gemacht, bis zum Ende hin. Und darüber hinaus, bis in die Ewigkeit. Und das entscheidet sich hier. Und auch das müssen wir von dieser Kanzel hier aus verkünden. Es geht um ewiges Leben oder ewige Verdammnis. Man hört so wenig davon, von dem Zweiten. Diskutiert man gerne, oh, ja, ach, das sind die alten Geschichten. Nein, das ist Realität. Und ich darf noch ganz kurz danken. Danke, Herr Jesus, für dein Wort und welch tiefe Gedanken darin ja immer wieder zu finden sind und du uns offenbarst. Danke, Herr Jesus. Lass dein Wort wirken, wozu du es gesandt hast. Amen.